deswegen darf er nicht. Ja. Ich muss die Hand in die Tasche tun. Ich versuche es mir abzugewöhnen, aber es ist unmöglich. Ich weiß, ich habe das auch mal gehört. Also ich mache immer Predigerseminare und da fragen wir auch immer danach. Also ich mache ein paar Jahre, jetzt habe ich keine mehr gemacht, die macht Ferry mittlerweile. Aber ich habe immer irgendwie so eine Session, wo wir dann auch nachfragen, wie findet ihr das, wenn Prediger Hände in den Taschen hat? Und wie findet ihr verschränkt hat? Und das immer irgendwie 50-50. Die einen sagen, es ist total schrecklich, kann man sich echt nicht angucken. Und die anderen sagen, es ist total super und ich kann mir keine Prediger anhören, die nicht die Hände in den Taschen haben. Und von daher mache ich das jetzt einfach so. Ja. Nee, das reicht jetzt. Also jetzt haben wir genug über Hände in Hosentaschen geredet. Ja, ich habe ja letztes Mal einen roten Pulli angehabt und da haben mich schon alle ausgelacht. Und jetzt habe ich... Komisch, Thomas hat immer ein rotes T-Shirt an. Ist rot, glaube ich, oder? Und jetzt heute habe ich rote Haare, lachen mich wieder alle aus. Ich weiß auch nicht. Rot ist vielleicht einfach nicht so meine Farbe. Gerade sind wir hier durch Remscheid gegangen und so eine Frau wie mit einem kleinen Kind irgendwie war hinter uns und das Kind irgendwie so in dieser Lautstärke, wie auch nur Kinder das hinkriegen und auch so mit dieser Chuzpe, wie nur Kinder das hinkriegen. Mama, der Mann da vorne hat orangene Haare. Und ich konnte nicht anders als das richtig stellen und habe ihm dann auch gesagt, nein, das sind rote Haare. Nicht, dass ich das so für die Zukunft merke, dass das orange wäre, das wäre ja total schrecklich. Ich habe letztes Mal angefangen, über ein Buch zu predigen, das mich total inspiriert hat, von einem Österreicher namens Paul Watzlawick. Ich habe es jetzt wieder mitgebracht, wollte heute wieder mal, also habe ich mir davon inspirieren lassen, wieder mal irgendwie etwas daraus predigen. Und wir haben das Buch auch am Büchertisch, also falls ihr es nochmal kaufen wollt und nachlesen wollt, alles, dann könnt ihr das gerne machen. Ich finde es echt super witzig. Bin jetzt irgendwie fast durch zum zweiten Mal lesen, das letzte Mal vor 15 Jahren mittlerweile. Ich bin ja schon richtig alt. Hat es mir schon sehr gut getan, jetzt beim zweiten Mal lesen, das ist auf jeden Fall immer noch total lustig. Und er kommt so den ganzen Dingen auf die Schliche, die wir machen, um immer wieder unglücklich zu sein. Aber das Buch ist ein bisschen ironisch geschrieben, heißt auch Anleitung zum Unglücklichsein, also das, was man am besten macht, um möglichst trostlos durchs Leben zu gehen und wenig Spaß zu haben. Und das Gemeine ist, dass man sich echt überall immer wieder dabei ertappt, dass man das auch selber so macht. Ich habe jetzt heute irgendwie noch was gelesen über Kommunikation und da fing ich erst so ein bisschen an, drüber zu lachen und dachte mir, wer kann denn so dämlich sein, irgendwie so miteinander zu reden? Und dann las ich zwei Seiten weiter und wusste, oh, ich bin so dämlich, so mit Leuten zu reden. Und das war dann schon fast ein bisschen peinlich, aber ich habe mir vorgenommen, mich auch in diesem Punkt zu ändern. Und ich finde das immer wieder komisch, irgendwie, dass es auch Christen gibt, die wirklich unglücklich sind, irgendwie, ne? Also die mit dem Herrn unterwegs sind, die eigentlich jede Menge Grund haben, sich zu freuen und trotzdem geht es ihnen immer schlecht und manchmal irgendwie auch aus sehr unbestimmten Gründen. Manchmal hat es natürlich auch ganz handfeste Gründe, da hat es dann was mit Vergangenheit zu tun und scheiß Kindheit gehabt und ein schreckliches Elternhaus und viele schlimme Erfahrungen gemacht. Dann kann man es noch verstehen, irgendwie, dann muss man viel dagegen beten und Seelsorge machen, dass es nicht immer so leicht dabei rauszukommen. Aber manche Leute sind einfach ohne erkennbaren Grund unglücklich und haben irgendwie ein schlechtes Leben, obwohl sie eigentlich ein gutes Leben haben, alle äußeren Faktoren stimmen und trotzdem geht es ihnen nicht gut. Und da fand ich das mal ganz erhellend, das Buch dann nochmal zu lesen und zu gucken, woran das denn manchmal liegen kann. Also manchmal sind es echt nur ganz einfache Sachen, die man falsch macht, die man eigentlich ziemlich gut vermeiden könnte. Letztes Mal habe ich über die Mehr-Desselben-Strategie gepredigt und wie die etwas ist, was bei Sucht sehr gut funktioniert und bei anderen Dingen auch, dass man immer wieder etwas macht, was noch nie funktioniert hat, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass es bloß deshalb nicht funktioniert hat, weil man nicht genug Energie da hineingelegt hat und so geht man immer motivierter in die falsche Richtung und bei jedem Misserfolg, wie sagt man sich, ich steigere jetzt irgendwie meine Bemühungen noch mehr und geht also noch schneller in die falsche Richtung und kommt natürlich trotzdem nicht da an, wo man ankommen möchte, sondern es bleibt einfach immer noch schlecht. Und heute möchte ich mal über etwas Ähnliches predigen oder vielmehr etwas, was auch aus dem Buch raus ist. Leider war da kein griffiges Beispiel drin, deswegen musste ich mir jetzt irgendwie alles selber überlegen. Aber ich möchte gerne heute mal über zu hohe Erwartungen predigen, weil das, glaube ich, so ein Unglücklichkeitsfaktor ist, den ganz viele von uns im Leben haben, dass wir einfach die Erwartung, die wir an uns stellen, an andere stellen oder ans Leben stellen, dass die so enorm hoch sind, dass sie sich überhaupt nicht erfüllen können und dass wir immer unser Leben mit dem vergleichen, wie es eigentlich sein könnte oder wie wir meinen, dass es sein sollte und dann immer zu kurz kommen oder immer das Gefühl haben, wir sind lange noch nicht da, wo wir eigentlich hinkommen sollten. Und wenn sich noch irgendetwas in unserem Leben ändern würde, dann wäre es endlich richtig, richtig gut. Bibelvers dazu ist Prediger 6, Vers 9. Und da heißt es nach der Luther-Übersetzung, der ist in manchen Übersetzungen sehr verschieden übersetzt, Luther sagt da jedenfalls, es ist besser, das zu gebrauchen, was vor Augen ist, als nach den Sternen zu greifen. Prediger ist ein super cooles Buch, war früher mein Lieblingsbuch, das erste Buch in der Bibel, das ich durchgelesen habe. Das zweite war dann Sprüche. Ich weiß nicht, wie ich auf diese bekloppte Reihenfolge gekommen bin, aber Prediger war auf jeden Fall so der absolute Hammer. Ich meine, ich hatte mich gerade bekehrt, irgendwie war gerade froh, keine Drogen mehr zu nehmen, hatte immer noch einen ganz starken depressiven Zug so in meinem Leben drin und wusste immer noch nicht so genau, wie es mit mir weitergehen sollte, was alles kommen sollte. Und da bin ich dann auf den Prediger gestoßen und das hat mir so aus der Seele gesprochen, weil er total kreuzunglücklich gewirkt hat auf mich beim ersten Mal lesen. Und ich dachte, dass sowas Deprimierendes in der Bibel drinsteht, das fand ich richtig klasse. Und so habe ich dann wie Prediger gelesen. Nachher habe ich ihn immer noch weiter gelesen. Meine Stimmung wurde zwar immer besser, aber dann hat mich so das Philosophische im Prediger angesprochen. Und ich fand super, dass mir sowas Philosophisches in der Bibel drin steht. Und so war es halt über lange Zeit, also sicherlich so das erste oder die ersten beiden Jahre meines Christseins, war Prediger mein absolutes Lieblingsbuch. Und auch heute schätze ich es immer noch, weil es ein ziemlich weises Buch ist. Prediger ist geschrieben von Salomo. Und Salomo war König über Israel und er war jemand, der genau so leben konnte, wie er sich das vorstellt. Das ist ja so der geheime Traum von den meisten von uns, dass wir denken, wenn wir genug Geld hätten, um uns irgendwelche Wünsche zu erfüllen, dass wir dann davon ausgehen, dass unser Leben vielleicht besser werden würde oder dass es irgendetwas anderes wäre, dass man sich denkt, wenn ich schlauer wäre, wenn ich irgendwie begabter wäre, wenn irgendetwas in meinem Leben sich ändern würde, dann wäre es vielleicht endlich mal das richtig perfekte Leben und dann wäre ich vielleicht endlich mal glücklich. Und das Coole bei Salomo ist, dass er die Möglichkeit hatte, sich jeden seiner Wünsche zu erfüllen und er hat das auch total konsequent durchgezogen. Er hat irgendwie Jahre da reingesetzt, irgendwie erstmal tierisch intelligent zu werden und hat alles gelesen, was man lesen kann. Dann hat er die nächsten Jahre da reingesteckt, irgendwie, dass er alles macht, was ihm Spaß macht und hat sich Lustschlösser gebaut und Gärten und hast du nicht gesehen. Ein Frauenproblem hat er auch noch gehabt. Irgendwie hatte sehr viele Frauen. Ich weiß gar nicht, ob er sich an die Namen alle erinnern konnte, so viel waren das. Und er hat halt immer alles gemacht, irgendwie, wovon er glaubte, dass es ihn satt machen würde, dass es ihn glücklich machen würde. Und er kam am Ende eigentlich immer bei dem Gleichen heraus. Nämlich, das ist es wieder nicht gewesen. Oder mit den Worten des Predigers, dann habe ich rausgefunden, auch das war eitel. Eitel ist so ein altes Wort für Scheiße. Auch das war Scheiße, auch das hat es nicht gebracht, das hat mich nicht satt gemacht, das hat mich nicht erfüllt. Und es ist immer irgendwie so dieser Grundtenor davon drin, jetzt mache ich irgendwie dieses und hole mir alles aus dem Leben raus, was geht. Und jetzt mache ich jenes und hole mir alles an Bildung raus, was geht. Und jetzt mache ich irgendwie das andere und hole wieder alles raus. Und jedes Mal irgendwie kommt am Ende dieses, nee, das war es auch nicht, das hat mich auch nicht glücklich gemacht, das hat mich auch irgendwie nicht satt gemacht, sondern es ist immer irgendwie noch etwas in mir drin, das total unerfüllt ist und ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich eigentlich haben wollte. Und ich glaube, dass das irgendwie so diese Mohrrübe ist, hinter der wir immer herlaufen. So dieses Bild habe ich, glaube ich, schon öfter gebracht. Wenn man einen Esel motivieren möchte, einen Karren zu ziehen, dann kann man das mit Schlägen machen oder man kann das mit Überredung machen, wobei ich euch garantieren kann, dass es mit Überredung nicht funktioniert. Ich habe mal in einer Hochzeitskutsche gesessen, die von einem Esel gezogen worden ist. Und ich kann euch sagen, wie das ist ein total störrisches Viech. Also du kannst irgendwie da machen, was du willst, wenn der keinen Bock hat zu gehen, irgendwie, dann klappt das gar nicht. Und die beste Methode, die man benutzen kann, ist, dass man an einer Angel eine Mohrrübe vor seine Nase hält, sodass sie immer so 10 cm vor ihm ist. Und er rafft das nicht. Ne? Er läuft immer auf die Mohrrübe zu und läuft und läuft und läuft in der Hoffnung, dass er irgendwann diese leckere, herrliche Mohrrübe ergreifen wird und dass er dann satt wird. Beim Esel denkt man sich, das ist ja total bescheuert. Warum kommt er nicht da drauf, dass es einfach nicht geht, irgendwie, dass er da niemals drankommt? Weiß ich, vielleicht können Esel auch nicht nach oben gucken und sehen dann nicht, dass da diese Angel noch hängt. Aber jedenfalls, wir Esel können das nicht. Und obwohl wir bei Eseln darüber lachen und machen wir es eigentlich ganz genauso. Nämlich, dass wir auch diese Mohrrübe vor uns hängen haben und dass wir immer denken, Mensch, wenn ich das noch habe, wenn ich hier noch ankomme, dann habe ich das endlich geschafft. Und ich kann das wie bei Weltleuten echt verstehen, dass man dieses Loch im Herzen hat und dass so eine Sehnsucht nach etwas ist, was einem die Welt nicht geben kann. Aber ich kann es eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich verstehen, wenn das so wie bei Christen immer noch wieder Fall ist, weil die eigentlich das haben, wonach die ganze Welt sich sehnt. Ich weiß noch, als ich noch kein Christ war, das ist ja jetzt auch schon 15 Jahre her mittlerweile, aber ich komme ja nicht aus christlichem Elternhaus und habe irgendwie ein paar Jahre gebraucht, um das mit Jesus zu verstehen. Da war das so, dass ich immer irgendwie was gesucht hatte und habe mich mit allen möglichen Sachen beschäftigt und habe irgendwie immer versucht, etwas zu finden für mein Leben, was mir Sinn geben könnte, und habe es eigentlich nirgendwo gefunden. Und als ich dann Jesus gefunden hatte und dann endlich wusste, ich bin angekommen, ich habe Gott gefunden, meine Zukunft im Himmel ist endgültig klar, da hat das eigentlich mein Leben total verändert. Ich wusste, ich bin am Ende einer Suche angekommen. Ich brauche nicht noch irgendwie etwas weiteres. Und ich bin jetzt erstmal satt. Ich habe irgendwie das gefunden, was ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und komischerweise gibt es trotzdem Christen, die Jesus haben, die ihre Zukunft im Himmel gesichert haben, wo Gott selber bei ihnen ist und die den Heiligen Geist haben, die vielleicht sogar Geistesgaben haben. Sie haben Eindrücke, sie erleben Dinge mit Gott. Und trotzdem haben sie immer noch wie das Gefühl, dass irgendetwas in ihrem Leben fehlt. Und trotzdem ist immer noch diese komische Vergleicherei da, dass man sich das Leben von anderen Leuten anguckt und sagt, ja, wenn ich so wäre wie der, dann würde es mir vielleicht endlich richtig gut gehen, dann wäre ich endlich glücklich. Und man hat diese total krass hohe Erwartung wie ans Leben, dass man denkt, so ja, wenn alles jetzt richtig perfekt ist, wenn ich immer genug Geld habe, wenn ich immer wieder den unkündbaren Job habe, wenn ich niemals mehr krank werden werde, wenn irgendwie meine Ehe so super läuft, dass wir niemals Streit haben und meine Kinder irgendwie die besten Kinder irgendwie der ganzen Welt sind, die schon mit 3 Jahren den Abwasch machen und niemals wieder Worte geben und so die richtigen Prachtkinder sind, christliche Prachtkinder, die mit 5 ihren Kindergarten schon bekehrt haben und mit 7 das erste Mal den Wunsch äußern, ich möchte irgendwie Missionar in Tibet werden und mit 8 Jahren sich das tibetanische Wörterbuch kaufen, mit 9 Jahren die Sprache gelernt haben und mit 10 Jahren dann endlich weg sind, dann wäre ich endlich richtig, richtig glücklich. Und die Lektion eigentlich, die Prediger uns sagt, ist, hey, vergiss es. Wenn du nicht glücklich wirst mit dem, was du hast, schon als jemand, der Gott hat, dann wirst du nicht glücklich sein mit dem anderen, was du kriegst. Dann wirst du immer wieder feststellen, wenn du in einer neuen Lebenssituation bist, neue Lebensumstände hast, wirst du immer wieder feststellen, hey, mir fehlt immer noch irgendetwas. Es gibt immer noch etwas, was besser wäre als das, was ich jetzt habe. Und du wirst niemals zufrieden sein, weil du immer merkst, wie das, egal wo du ankommst, du bist immer schon da. Und du bist immer noch wie genau der Gleiche. Und du wirst in den anderen Sachen nicht glücklich werden, wenn du in dem, was du jetzt hast, nicht schon glücklich wirst. Im Neuen Testament führt diese Erkenntnis zu einer total provozierenden Bibelstelle, die ich euch mal vorlesen will. Dankeschön. 1. Korinther 7, Abvers 20. Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Wenn du als Sklave berufen wurdest, soll dich das nicht bedrücken. Auch wenn du frei werden kannst, lebe lieber als Sklave weiter. Denn wer am Herrn als Sklave berufen wurde, ist Freigelassener des Herrn. Ebenso ist einer, der als Freier berufen wurde, Sklave Christi. Ich meine, das ist ganz schön krass. Also Bibel ist ganz eindeutig nicht für Sklaverei. Das könnte ich euch auch ohne weiteres noch biblisch belegen, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Also es ist nicht irgendwie, dass Paulus da jetzt sagt, Sklaverei ist total super und deswegen, wie ihr Sklaven bleibt, auf jeden Fall Sklaven. Die Leute, die Sklaverei abgeschafft haben, haben das ganz oft aus christlichen Motiven gemacht. Irgendwie, also gerade irgendwie den richtigen Kampf, den sie darum geführt haben. Das war von Nächstenliebe geprägt. Das war aus dem Wissen heraus, dass Gott möchte, dass jeder Mensch frei ist und dass es ein Unding ist, dass ein Mensch den anderen Menschen besitzen kann. Irgendwie, dass es das überhaupt nicht geben darf. Also es geht nicht irgendwie darum, dass Bibel sagt, irgendwie Sklaverei ist super. Und trotzdem sagt Paulus irgendwie etwas, was, glaube ich, für Sklaven damals eine ganz schön harte Message war. Nämlich er sagt, du kannst Christ sein und trotzdem immer noch in ganz schön negativen Umständen sein, in so negativen Umständen, dass du trotzdem noch nicht mal dein eigener Herr bist. und du sollst es noch nicht mal versuchen, da rauszukommen, sondern bleib einfach dabei. Selbst wenn du die Möglichkeit hast, rauszukommen, lehn es ab, bleib halt irgendwie ruhig Sklave, bleib genauso, wie Gott dich berufen hat. Und ich habe das nie so richtig verstanden. Also das war echt eine Stelle, an der ich manchmal wirklich geknabbert habe, weil eigentlich meine Theologie irgendwie etwas ganz anderes sagt. Nämlich Gott will, dass es mir richtig gut geht und wie Gott möchte, dass ich geistlich wachse und Gott möchte irgendwie, dass ich genug Geld habe. Gott möchte mich versorgen. Gott geht es mir darum, dass ich gesund bin. Und Gott möchte irgendwie, dass ich ein gutes Leben habe. Lebensqualität ist total wichtig. Und sowas wie Sklaverei, dem muss man auf jeden Fall widerstehen. Und jetzt kommt hier so ein Paulus und sagt im Grunde genommen genau das Gegenteil. Und ich glaube, dass es eine Anwendung ist von diesem Prinzip, das da aus Prediger kommt. Nämlich, dass er sagt, hey, wenn du es nicht schaffst, irgendwie als Sklave glücklich zu werden mit Christus, dann wird es dir auch nichts helfen, die ganze Zeit dich danach zu sehnen und zu sagen, hey, wenn ich das jetzt hätte, wenn ich endlich die Freiheit hätte, wenn ich endlich mein eigener Herr wäre, dann wäre alles anders. Und ich glaube, dass es wirklich ein Zahn ist, den Paulus da versucht, einigen Leuten zu ziehen. Und er wusste mit Sicherheit irgendwie, dass da diese Sehnsucht da ist. Er wusste irgendwie, dass jemand, der in Christus jetzt auf einmal frei ist, und da handelt ja das ganze Neue Testament vor, dass man Freiheit hat im Glauben, dass der sich wahrscheinlich ganz schlecht irgendwie damit abfinden kann, dass er trotzdem immer noch ein Leibeigener ist, dass er immer noch ein Sklave ist. Und damit ist er jetzt nicht ein unterbezahlter Arbeiter mit einer 36-Stunden-Woche gemeint, sondern das ist ja wirklich Sklaverei. Irgendwie nur 12 Stunden am Tag arbeiten, irgendwie keine Feiertage, keine Sonntage, das Ganze auch noch ohne Lohn und man kann nicht über seine Freizeit bestimmen, man kann irgendwie nicht das machen, was man will, also irgendwie eigentlich was richtig Fieses. Und trotzdem sagt Paulus, hey, versuch gar nicht erst wieder rauszukommen, sondern versuch mal wieder damit klarzukommen und versuch in dem glücklich zu sein und in dem mit Jesus zu leben, was du jetzt hast. Und ganz ehrlich, das ist für mich eine ganz schön herausfordernde Sache. Ich weiß nicht, wie das für euch ist irgendwie, aber ich hatte zumindest früher, hatte ich auch immer so dieses Denken, wie das ich mein Leben irgendwie noch so ein bisschen ändern müsste, um Glück zu haben. Und gerade irgendwie als Teenie, ne, da war das immer Rockstar werden. Da dachte ich immer, Mann, in der Schule sein, das ist total scheiße. Egal wie breit man ist, das macht keinen Spaß. Und wenn es irgendwie, wenn ich es schaffen würde, Rockstar zu werden. Und das war ja nicht nur bei mir so irgendwie, sondern alle um mich rum eigentlich auch. Was ist dein Berufswunsch? Sänger. Wie euch das mal erzählt habe, hatte damals hatte ich so einen Biologiekurs und da musste man immer die Wiederholung machen. Also irgendwie war das so eine Schikane wie des Lehrers, wenn man da morgens total verschlafen da gesessen hat, und dann kam er mit Sicherheit und hat gesagt, hey du Storch, komm mal nach vorne, mach mal die Wiederholung. Und er hat irgendwann meinen Freund Boris auf einer Party getroffen und Boris war irgendwie total besoffen und der Lehrer kam dann so zu ihm und sagt, hey, was wollen Sie eigentlich mal mit Ihrem Leben machen? Und er sagt, ja, ich würde gerne Sänger werden. Und hat er gesagt, okay, dann können Sie ja gleich Montag die Wiederholung singen. Total gemein ist. Jedenfalls, das war so, ne, das war der Gedanke, den wir hatten, irgendwie, wenn man dann endlich mal reich und berühmt ist, irgendwie, dann kann man machen, was man will und dann wird es richtig gut. Und dann ein paar Jahre später hat Kurt Cobain sich erschossen und wir haben uns alle gedacht, so ja, wer weiß, ob das dann so toll ist, irgendwie, ne, wenn man als Rockstar irgendwie noch nicht mal 35 wird und wenn das dann, also scheint auch nicht irgendwie alles so richtig rosig zu sein, sondern man scheint immer noch mit Depressionen zu haben, es scheint immer noch irgendwie schwierig zu sein und es reicht offensichtlich doch nicht, irgendwie andere Lebensumstände zu kriegen, sondern irgendwie muss es möglich sein, mit dem klarzukommen, was wir haben. Gut, das war jetzt nicht genau der Gedanke, den wir damals hatten, also so weit waren wir gedanklich noch nicht, aber das ist so, wie ich es jetzt ausdrücken würde. Man kann nicht irgendwie darauf warten, dass sich etwas ändert und dass wir dann glücklich werden, sondern man muss es echt versuchen, wie mit dem, was man jetzt hat, glücklich zu werden. Es gibt irgendwie eine Tugend, die heißt Dankbarkeit und man ist dankbar für das, was wir haben. Man hat natürlich immer noch eine Sehnsucht und auch gerade, wenn es darum geht, Sehnsucht nach mehr von Gott zu haben, finde ich es vollkommen legitim. Aber es gibt halt eine gute Unzufriedenheit, die sagt irgendwie mehr von dem, was man haben kann, nämlich mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist im Leben. Und es gibt eine total schlechte Unzufriedenheit im Leben, die einen wirklich fertig macht. Und die sagt irgendwie, ja, wenn sich dieses ändert, dann wird es endlich gut. Oder wenn sich jenes ändert, dann wird es endlich gut. Und ich habe so viele Christen getroffen, die gesagt haben, ja, wenn ich irgendwie verheiratet bin, dann werde ich irgendwie richtig losstarten im Dienst. Und ich habe einen Christen getroffen, also den habe ich tatsächlich gekannt, und der hat dafür gebetet, dass seine Frau stirbt, dass er dann endlich mit Jesus richtig durchziehen kann. Und ich meine, ich war nicht dabei, als er das gebetet hat, sonst wäre ich vielleicht auch eingeschritten und hätte ihm auch gesagt, Junge, was machst du da? Das ist ja wohl total bescheuert. Aber weißt du, das ist irgendwie dieses Ding, ne? Dass man denkt so, ja, wenn meine Frau jetzt endlich sich bekehrt hat und richtig geisterfüllt durchstartet, dann kann ich irgendwie auch losstarten und man wartet irgendwie so lange. Und ich frage mich, hey, wer verlangt es, dass man wartet? Das beste Zeugnis für dein Umfeld ist eigentlich, dass du mit Jesus abgehst und dass du glücklich bist und wie ganz egal, wie deine Lebensumstände sind. Und du kannst das Spielchen echt mit allem durchziehen, was es irgendwie gibt. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann es mir irgendwie nicht leisten, dem Ruf Gottes zu folgen und das zu machen, was Jesus mir sagt. Und deswegen warte ich darauf, dass ich irgendwann einen guten Job kriege und dann richtig viel Geld verdiene und dann kann ich irgendwie mir das endlich alles leisten. Und es ist falsch zu warten. Es ist falsch, auf irgendetwas zu warten, das irgendwann mal kommt oder das vielleicht auch überhaupt niemals kommt. Und es ist das Richtigste, was du machen kannst, ist zu sagen, hey, jetzt ist der Tag des Heils. So heißt es in der Bibel. Jetzt ist der Tag des Herrn. Jetzt ist Gott da. Und jetzt kann ich etwas mit meinem Leben machen. Jetzt kann ich glücklich werden. Ich meine, wenn du jetzt nicht glücklich wirst, warum solltest du es übermorgen werden? Und wer weiß, ob es das übermorgen überhaupt gibt? Und ich weiß, dass das eigentlich eine Predigt ist, die für mich total sonderbar ist. Ich habe jetzt irgendwie fast ein Jahr darüber gepredigt, irgendwie unzufrieden zu sein und mehr von Jesus und durchbeten und sich 30 Tage einschließen und fasten, irgendwie bis endlich die Herrlichkeit des Herrn kommt und irgendwie die Welt rocken und diese ganzen Dinge und sei auf keinen Fall zu zufrieden. Und jetzt scheint es, ob ich genau das Gegenteil irgendwie davon predige. Und es ist irgendwie, auf der einen Seite ist es genau das Gegenteil, aber auf der anderen Seite ist es nicht genau das Gegenteil, weil, glaube ich, beides nötig ist. Man kann irgendwie einen Hunger nach Gott haben, ohne unzufrieden im Leben zu sein. Man kann Bock darauf haben, mehr mit dem Heiligen Geist zu erleben, ohne die ganze Zeit total frustriert und depressiv auf seine Umstände zu gucken und sich zu fragen, ob das Leben sich überhaupt lohnt. Und ich denke, das Minimum eigentlich, was wir als Christen haben sollten, wäre, eine Hoffnung zu haben, dass unser Leben gut wird, aber eigentlich auch jetzt schon eine Dankbarkeit für das zu haben, was Jesus bei uns gemacht hat und eine Freude im Leben zu haben und einen Frieden im Leben zu haben, ganz egal, wie die Umstände aussehen. Amen, Halleluja. Du bist Charismatiker geworden im Wiedennest. Okay. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu lesen, ein katholisches Buch von Mutter Teresa. Und ich muss sagen, das ist mir, also von der Theologie her ist mir das teilweise total fremd und ich weiß irgendwie gar nicht, was sie da gemacht hat. Aber auf der anderen Seite ist es total Jesus-mäßig und da sind irgendwie also so viele Jesus-Sachen bei, so dass sie irgendwie betet und dann irgendwie eine Vision hat und Jesus ihr sagt, hey, du sollst Seelen gewinnen, irgendwie du sollst dann nach Kalkutta gehen und möglichst viele Menschen irgendwie zu mir bekehren, also irgendwie richtig Jesus-mäßig. Und was mich ehrlich gesagt am allermeisten beeindruckt hat, ist, dass sie ihren Orden gegründet hat und dass sie gegen alle katholischen Oberhäupter, die sie da gehabt haben, die das alle anders gesehen haben, es durchgeboxt hat, irgendwie, dass dieser Orden oder jeder in diesem Orden ein Gelübde totaler Armut ablegen muss. Ich habe das nie so richtig verstanden, irgendwie, aber auf einmal habe ich gemerkt, irgendwie, dass es mich eigentlich total fasziniert, ne, dass jeder da sagt, okay, ich will in totaler Armut leben, kein Geld, das sowieso nichts, irgendwie, aber also nicht mehr irgendwie als die Klamotten am Leibe, eine Bibel und einen Rosenkranz haben. Und ich fand es auf einmal irgendwie einen interessanten Gedanken oder auf jeden Fall einen denkenswerten Gedanken, mit so einer Einstellung ins Leben hineinzugehen, dass man sagt, hey, alles, was ich vom Leben erwarte, ist nicht mehr, als etwas zu essen zu haben und meine Klamotten zu haben und das zu tun, was Jesus von mir will. Und mir ist aufgefallen, dass es einiges von den Sehnsüchten, die man immer wieder so hat und mit sich rumschleppt, einfach wegmacht. Dass da nicht irgendwie das Gefühl ist, ja, wenn ich hippe Kleidung hätte, irgendwie, dann wäre es irgendwie cool. Oder wenn ich jetzt den neuen iPod mir endlich leisten könnte oder was weiß ich, was die Werbung dann wie suggeriert. Sondern dass das eigentlich von Anfang an klar ist, dass es nichts, was in meinem Leben Platz hat. In meinem Leben gibt es das alles nicht. Ich brauche mir keine Gedanken darüber zu machen. Ich brauche nicht irgendwie danach zu streben. Das sind keine Sachen, die mich interessieren. Sondern das Einzige, was für mich wichtig ist, ist, dass ich das machen kann, wie was Jesus mir sagt. Und ich will auf diesem Weg glücklich werden. Und das sage ich jetzt nicht, irgendwie, weil ich gerne das hier durchbringen möchte, dass Jesus Rix Remscheid demnächst ja alle ein Armutsgelübde ablegen. Nee, möchte ich wirklich nicht. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich so in mein Leben reingucke, ich könnte das auch nicht. Irgendwie, das ist nicht der Weg, irgendwie, den Gott mich führt. Aber ich finde es einen interessanten Gedanken, wie zu sagen, hey, meine Prioritäten sind absolut klar. Und meine Priorität ist nicht, möglichst viel aus dieser Welt rauszuholen, um irgendwie glücklich damit zu werden. Sondern meine Priorität ist, möglichst Jesus-mäßig zu leben. Und ich weiß, dass das irgendwie der Weg ist, den Gott für mich hat. Hat mal ein Prediger gesagt, komischerweise gerade ein Glaubensprediger, Andrew Womack, hat eine Predigtreihe gehalten über, auf Englisch klingt das richtig gut, It's not bad to be glad. Heißt auf Deutsch so, es ist nicht schlimm, wenn man sich freut. Und er hat darin gesagt, irgendwie, dass die Predigtreihe darum geht, wie man Christ sein kann und trotzdem fröhlich sein kann. Und ich habe erstmal so ein bisschen geschluckt, ehrlich gesagt, und dachte mir so, hey Mann, eigentlich müsste es doch andersrum sein, wie Predigtreihe darüber, wie man irgendwie glücklich sein kann, indem man Christ wird. Und dann fing er an, das zu erklären und sagte, hey, Christen haben manchmal total komische Erwartungen ans Leben. So als Weltmensch gehst du durchs Leben und du weißt, irgendwann werde ich alt und krank und werde auf unangenehme Weise sterben. Du weißt, es gehört irgendwie zum Leben, dass es rauf und runter geht, irgendwie, dass es mal super ist und dass es mal irgendwie schlecht ist. Du kannst irgendwie davon ausgehen, dass deine Ehe nicht immer gesegnet sein wird, oder gesegnet wirst du sowieso nicht sagen, aber dass es nicht immer super sein wird, manchmal auch schwierig. Und du stellst dich irgendwie darauf ein und du weißt, dass es zum Leben einfach dazugehört. Und bei vielen Christen ist es so, dass man sagt, ja, jetzt habe ich einen übernatürlichen Gott und deswegen wird jetzt alles richtig gut werden. Und das kommt vielleicht auch daher, dass es manchmal so Evangelisten gibt, die irgendwie total unrealistisch predigen. Vielleicht gibt es sie auch jetzt nicht mehr, aber so zu meiner Zeit, als ich noch jung war, da gab es ganz viele von denen, die haben gesagt, ja, wenn du Christ wirst, dann wird das richtig super werden. Alles wird klasse laufen und es wird keine Schwierigkeiten mehr geben. Gott ist an deiner Seite und ein Engel geht vor dir her und irgendwie du wirst immer versorgt sein. Es wird immer super sein. Du wirst keinen schlechten Tag mehr haben und du wirst es kaum merken, wenn du stirbst und im Himmel ankommst, weil es vorher irgendwie schon so himmlisch ist. Und dann bekehrst du dich und merkst, wie nee, es funktioniert nicht. Oder vielleicht bin ich auch der Einzige, bei dem es nicht funktioniert und alle anderen sagen, ja genau, das ist mein Leben, warum predigst du darüber? Was ist daran falsch? Also bei mir ist es jedenfalls definitiv nicht so. Also es gibt immer noch irgendwie schwarze Tage. Es gibt immer noch irgendwie Tage, wo ich mir selber irgendwie total auf die Nerven gehe und denke, Mann, ey, das ist blöd, mit so einem Storch hier in einem Zimmer zu sein. Und ich gehe mir gerade total auf die Nerven und es ist total schwierig. Und es gibt auch echt so diese Tage, wo ich mir denke, Jesus, wann kommt endlich der Himmel? Wann kommst du endlich wieder? Und dabei weiß ich, dass ich noch nicht mal ein besonders schlechtes Leben habe, aber trotzdem sind das irgendwie manchmal so die Gefühle, die ich habe. Und für manche Christen ist das ein totaler Skandal. Und die finden es unvorstellbar eigentlich, dass ihr Leben immer noch so aussieht, obwohl irgendwie der allmächtige Gott bei ihnen ist und sie kriegen Glaubenskrisen darüber, dass ihr Auto kaputt geht oder dass irgendwie der Fernseher nicht mehr funktioniert oder sonst etwas und sind richtig fertig irgendwie deswegen. Und das ist komischerweise also noch nicht mal, also es ist was wirklich Schlimmes, wenn er nicht so über man lacht, sondern etwas, was wirklich für manche Leute wirklich richtig echt schlimm ist. Und ich glaube, dass wir manches Mal irgendwie darüber, dass wir mit einem allmächtigen Gott leben, vergessen wir, dass das Leben als Ganzes trotzdem immer noch irgendwie rauf und runter geht und Höhen hat und Tiefen hat und dass eigentlich die Bibel es nirgendwo verspricht, dass es immer nur entspannt und heiter und nett ist. Sondern dass auch irgendwie das Leben unserer apostolischen Vorbilder damals manches Mal gut war und manchmal dann wieder 2 Jahre Gefängnis angesagt waren und Folter und Schläge und Angst irgendwie vor Hinrichtung und Hunger und wer weiß was alles, irgendwie auch, dass es einfach nicht immer irgendwie cool war. Und trotzdem ist es möglich, in diesen ganzen Umständen immer noch zu überwinden, in diesen ganzen Umständen immer noch Frieden zu haben, in den Umständen immer noch Freude zu haben. Und ich glaube, dass es ein totales Zeugnis ist, wie für die Welt draußen, wenn alle Leute irgendwie Angst vor der Entlassung haben und der einzige Christ irgendwie im Laden immer noch irgendwie total entspannt ist und sagt, ach, egal was auch kommt, mir ist wohl, weil ich Jesus habe. Es ist gut, irgendwie, dass Gott bei mir ist und ich werde mir keine Sorgen machen. Ich werde nicht mein Leben zerstören lassen und ich werde nicht auf diese Lüge reinfallen, dass ich äußere Umstände brauche, um wirklich zufrieden zu sein, sondern ich will glücklich sein mit dem, was ich habe. Und ich würde gerne einfach Gebet an dem Punkt anbieten. Lobpreis wird gleich ein bisschen lauter und heftiger. Vielleicht machen wir es deswegen nachher oder ihr könnt auch zum Beten rübergehen. Also hier gibt es Leute, die Ministry machen, die haben Beterschilder umhängen. Und wenn du irgendwie merkst, dass du so jemand bist, der immer so einer Moorrübe hinterherläuft und wenn du merkst, dass du etwas in deinem Leben hast, was immer dafür sorgt, dass du unzufrieden bist und was du nicht erfüllt kriegst, obwohl du irgendwie schon mit Jesus unterwegs bist, dann lass doch einfach mal für dich beten, dass du, dummer Esel, aufhörst, hinter dieser Moorrübe herzulaufen und dass du erkennst, dass Jesus jetzt bei dir ist, dass jetzt irgendwie der Zeitpunkt ist, glücklich zu sein, dass jetzt irgendwie der Zeitpunkt ist, Frieden zu haben und es dir gut gehen zu lassen und dass es nicht irgendwie davon abhängig ist, dass irgendwann mal was in deinem Leben passiert. kann mir vorstellen, dass es ein paar Leute gibt, die das anspricht und wo du ehrlicherweise sagen müsstest, dass du selber auch für dein Unglück zuständig bist, weil du dich irgendwie nach zu vielen Sachen sehnst. Und wenn es so ist, dann sprich halt einfach nachher jemand an vom Gebetsteam. Die beten gerne für dich, dass sich das ändert. Amen. Jesus, ich danke, dass du hier bist, Herr, und ich bitte dich, dass du meine Freunde hier weiter segnest. Ich bitte dich, dass du mit jedem redest, der heute hier ist. Und ich bitte dich, dass du uns Dankbarkeit gibst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, um die Lügen zu überwinden. Danke, dass dein Wort das sagt, wer die Wahrheit erkennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Und so bitte ich dich, dass Erkenntnis der Wahrheit kommt, Herr, und dass schon mal eine Erkenntnis von Wahrheit heute Abend kommt und dass es die ist und dass man in den Umständen, in denen man lebt, glücklich sein kann und dass es nicht irgendwie das perfekte Leben gibt, wo dann alles irgendwie perfekt ist, sondern dass wir das gebrauchen sollten, was vorhanden ist. In Jesu Namen. Amen.